Also, schönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, es ist noch relativ früh für die Computerwelt vielleicht und gestern auch nach der Party vielleicht ein wenig spät geworden, sodass es noch extra früh erscheint. Dadurch ist der Vortrag jetzt auch erstmal eine lockere Einstimmung auf das, was der Tag später bringt. Ich bin Thorsten Lehmes, ich arbeite für den Heise Zeitschriftenverlag. Und da ich hier heute moderiere, darf ich mich gerade sozusagen selber ankündigen, aber das kriegen wir alles schon hin, ist ja alles ganz easy. Bekannt bin ich vor allen Dingen wahrscheinlich durch das Kernlog, was ich für CT schreibe. Dreht sich halt um Kernel allgemeine und um Kernel-Themen und Themen in Bereichen nahe dem Kernel, also auch 3D-Treiber in Mesa 3D oder Xorg. Und genau um solche Dinge geht es auch heute, die in dem Vortrag gleich. Das Kernlog ist auch online erhältlich. Dadurch kennen es vielleicht die einen oder anderen, die CT nicht mehr haben oder Papier für ein Relikt des letzten Jahrhunderts halten. Bekannt bin ich vielleicht auch noch ein bisschen durch meine Berichterstattung über Fedora und Gnome oder Red Hat. Das sind auch so ein bisschen meine Spezialthemen. Und der eine oder andere kennt mich vielleicht auch aus dem Fedora-Umfeld. Da habe ich bis vor 2-3 Jahren relativ viel beigetragen und in letzter Zeit fehlt dazu schlicht die Zeit. Worum geht es die nächsten 35 Minuten? Es ist sozusagen ein grober Überblick über, was in letzter Zeit passiert ist. Also so ungefähr in den letzten 6 Monaten mit ein paar Ausflügen vielleicht noch, was in den letzten 12 Monaten Wichtiges passiert ist. Ein paar der Neuerungen, die jetzt in den Linux-Kernel 3.4 eingegangen sind, werden erwähnt. Der ist am Montag erschienen. Und ein paar Neuerungen, die schon in den Kernel 3.5 eingeflossen sind, dessen Entwicklung am Montag begonnen hat. Und vielleicht hier und da wage ich einen Ausblick, wo die Reise dann hingeht. Das ist immer schwer zu sagen. Das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Der eine oder andere, der vielleicht letztes Jahr bei diesem Vortrag war, als ich damals sozusagen einen aktuellen Überblick gegeben habe, wird sich erinnern, dass ich damals behauptet habe, die Kernel-Entwickler wollten noch mindestens bis 2.6.42 bei dem alten Versionsschema bleiben. Letztendlich kam es dann doch anders, weil ungefähr 4 Wochen später hieß es dann, hat Linus Torvalds dann gesagt, ach nee, irgendwie werden mir die Nummern zu groß. Das war bei 2.6.39 bzw. 2.6.40 und hat er gesagt, ach, wir machen jetzt mal 3.0. Das heißt, das war halt auch nicht absehbar und so ist es halt beim Kernel einfach. Manche Dinge sind nicht absehbar und tauchen dann plötzlich auf. Es geht nicht nur um den Kernel, sondern auch um einige Dinge, die nahe beim Kernel sind, weil die gerade zum Beispiel bei den Grafiktreibern das eng miteinander zusammenhängt. An wen richtet sich der Vortrag? Letztendlich an alle Anwender von Linux-Distributionen auf Notebooks, Servern oder Desktops. Ich habe hier so ein paar Logos rausgefischt, denn die Kernel, die bei diesen Distributionen zum Einsatz kommen, sind halt basieren auf dem Kernel, der von Linus Torvalds entwickelt wird im Rahmen von kernel.org. Das heißt, alles, was da einfließt, fließt letztendlich dann auch in die Distributionen ein. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Bauplan, dass der Kernel, der von Linus Torvalds entwickelt wird, sozusagen ein Bauplan für einen Automotor ist, auf den dann alle verwenden und wo dann alle noch so ein bisschen kleinere Unterschiede reinbauen können, um sich abzugrenzen von den Mitbewerbern sozusagen. Um ein paar Beispiele zu geben, wo halt die Entwicklung des Linux-Kernels sehr wichtig ist, USB 3.0 hatte ich letztes Jahr schon erwähnt, das ist damals in den Kernel 2.6.32 angezogen, das war vor 2,5 Jahren. Damals haben die meisten Leute gesagt, was juckt mich das, USB 3.0 Hardware habe ich nicht, die war damals kaum erhältlich und sehr, sehr teuer. Da zeigt sich aber halt die große Vorausplanung bei den Kernel-Entwicklern, denn USB 3.0 Hardware kriegt man jetzt halt praktisch mit fast jedem neuen PC. Das heißt, diese Verbesserung, die damals eingegangen ist und damals vielleicht jeder gedacht hat, was ist das, was soll das, das ist nicht wichtig für mich, ist heute dann halt sehr entscheidend. Ein anderes Beispiel sind die Ivy Bridge Prozessoren von Intel. Das ist praktisch die Mainstream Desktop Prozessoren für Notebooks und Desktop PCs, die so im nächsten Dreivierteljahr in den meisten dieser Geräte drinstecken wird. Die Unterstützung für den Grafikkern dieser Prozessoren, beziehungsweise auch einige andere Hardware-Bauteile, die mit diesen Prozessoren eingesetzt wird, die floss schon ungefähr vor einem Jahr in den Linux-Kernel ein. Das ging halt so mit 3.0 ungefähr los und teilweise auch schon 2.6.39. Und da hat auch praktisch noch niemand davon profitieren können, weil es die Hardware einfach noch nicht gab. Die Hardware ist jetzt erschienen vor ungefähr einem Monat. Und dadurch, dass Intel halt so früh angefangen hat, diese Treiber in den Kernel zu bringen, sind die Treiber jetzt auch schon in Distributionen wie Ubuntu 12.04 enthalten und laufen auch auf der Hardware, die erst ein paar Tage nach Ubuntu 12.04 vorgestellt wurde. Ein paar andere Beispiele, wo das vielleicht in ein paar Jahren so aussieht, ist RCPI 5.0 oder ein Treiber für NVMe. Das sind Storage-Karten, wo auf den Flash-Speicherchips sitzen. Die sind zum Beispiel in den Kernel 3.3 eingegangen. Und die Hardware dafür ist bisher sehr exotisch oder gar nicht zu kriegen. Aber in 2 oder 3 Jahren ist das vielleicht etwas, was eher in den Servern zu finden ist oder beziehungsweise mit auch in Desktop-PCs oder Notebooks. Oder um nochmal ein anderes Beispiel zu nehmen, die Entscheidungen, die Kernel-Hacker treffen, sind dadurch halt sehr wichtig. Ich sage manchmal, die Linux-Welt sehe heute anders aus, wenn das Dateisystem Risa 4 aufgenommen worden wäre vor Jahren. Die meisten können sich daran vielleicht erinnern. Oder Xen, die Virtualisierungsumgebung, die Unterstützung war mal kurz davor, in den Kernel einzufließen, um mit dem Xen Hypervisor zusammenzuarbeiten. Da ist dann aber nichts draus geworden und das hat sicherlich auch dazu mitgeführt, dass KVM in der Linux-Welt zu einem großen Virtualisierer geworden ist, der Xen möglicherweise in vielen Bereichen verdrängt. Einen kurzen Statusüberblick, das ist ein Screenshot von kernel.org. Der aktuelle Kernel ist, wie gesagt, die Version 3.4. Die Version 3.5 wird entwickelt. Parallel zu diesen Versionen werden halt immer frühere Versionen noch weiter gepflegt. Also immer die letzte Version, das war in diesem Fall 3.3, wird halt noch weiter gepflegt. Und das war mittlerweile die 7. Variante, die am 21. Mai erschienen ist. Die Pflege dieser Version wird wahrscheinlich so in den nächsten 2 Wochen eingestellt, weil nicht jede Version lange gepflegt wird. Zu den lang gepflegten Versionen zählt zum Beispiel die Version 3.2. Die ist ein wenig besonders, weil die nicht von einem der Kernel-Maintainer gepflegt wird oder der sich hauptsächlich um diese Stable- und Long-Term-Kernel kümmert, so heißen diese Varianten, sondern von einem Debian-Maintainer, der sich dieser Version angenommen hat, eben weil Debian diesen Kernel 3.2 einsetzen möchte bei Debian 7, als auch Ubuntu setzt ihn bei dem Long-Term-Support-Release 12.04 ein. Das heißt, da haben sich ein paar Leute zusammengetan, um diesen Kernel länger zu pflegen. Und das wird wahrscheinlich auch alles gut laufen, weil das erfahrene Entwickler sind. Beim Kernel 3.0, da kümmert sich halt der Greg Coar-Hartmann drum, genau wie auch um diesen zuvor genannten Stable-Kernel 3.3. Da ist also auch ziemlich sicher, dass der noch mindestens so 1,5 Jahre gepflegt wird. Auch noch gepflegt werden noch viel ältere Kernel, das sind 2.6.32 und 27. Das ist so ein bisschen für Embedded-Entwicklung interessant oder Bereiche, wo man wirklich gar nicht auf neue Kernel wechseln will. Da fließen aber auch kaum noch Änderungen ein, um irgendwie neue Hardware zu unterstützen. Das ist auch bei anderen Kerneln eher selten, aber noch etwas häufiger. Um noch mal einen kurzen Überblick zu geben, wo diese Kernel sind. Wie gesagt, der Kernel 3.2 ist in Ubuntu 12.04 und Debian 7. OpenSUSE wird wahrscheinlich, so wie es derzeit aussieht, mit der Version 12.2 den Kernel 3.4 einsetzen, über den ich halt auch im Folgenden ein paar Sachen erzählen werde. Und Fedora 17, das nächster Woche erscheint, wird den Kernel 3.3 einsetzen, wahrscheinlich aber den Kernel 3.4 als Update nachreichen. Hier kann man nochmal so ein paar aktuelle Daten zur Kernelentwicklung sehen. Unter anderem zum Beispiel, dass jede Version so ungefähr 60 bis 70 Tage bis 75 Tage entwickelt wird. Eine Ausnahme war Linux-Version 3.1. Da hat es 94 Tage gedauert. Das war damals eine Folge des Einbruchs bei kernel.org. Sonst wäre er sicher auch schon nach so 70 Tagen fertig gewesen. Die Linux-Version 3.3 hat jetzt die Marke von 15 Millionen Zeilen Code durchbrochen, beziehungsweise Code, da zählen dann auch Leerzeilen mit zu und Dokumentation. Wirklicher Code sind dann eigentlich nur so ungefähr 10 Millionen Zeilen, aber nur um mal so eine grobe Richtung zu geben, was da alles drinsteckt. Und pro Kernel-Version wächst der Kernel ungefähr bis um 300.000 bis 500.000 Zeilen Code. Das war so der grobe Überblick über den aktuellen Stand. Jetzt werde ich so langsam nach und nach ein paar Funktionsbereiche beschreiben, wie der Entwicklungsstand im Allgemeinen ist. Grafikhardware hatte ich Intel eben schon mal erwähnt. Da waren eben diese Ivy Bridge Prozessoren, die vor einem Monat rausgekommen sind. Die werden als Core Easy Serie mit einer vierstelligen Nummer vertrieben, die dann mit 3 beginnt. Das heißt, in Notebooks mit diesen Prozessoren kommen erst in so dieser Tage auf den Markt. Desktop-PCs sind teilweise schon auf dem Markt und im Einzelhandel kriegt man diese Prozessoren schon sehr gut. Und wie gesagt, weil Intel so früh angefangen hat, die Treiber dafür in den Kernel zu bringen, sind die in aktuellen Distributionen auch schon enthalten. Das ganze Spiel beginnt übrigens von 9. Intel stellt halt ungefähr im Jahresrhythmus neue Prozessoren und neue Plattformen vor. Deswegen ist in den Kernel teilweise schon Unterstützung für die Haswell-Prozessoren eingeflossen, die zusammen mit einem Lynx Point genannten Chipsatz-Serie zusammenarbeiten werden, auch als Serie 8 bekannt. Unterstützung für diese ist in den Kernel 3.4 schon teilweise eingezogen. Das ist sicher halt alles noch nicht komplett fertig, aber das wird wahrscheinlich so sein, dass über den Sommer alles Wichtige in den Kernel einzieht, sodass die Distributionen, die im Herbst erscheinen, dann mit diesen Prozessoren, die im Frühjahr nächsten Jahres erwartet sind, schon zusammenarbeiten können. Die Intel-Treiber arbeiten auch ziemlich gut, die Grafiktreiber. Mit den Grafikkernen, die in aktuellen Prozessoren drinstecken. Gewisse Dinge wie Zweischirmbetrieb, HDMI, Audio oder so, das klappt in der Regel relativ problemlos. Ich habe auch Kollegen, die immer ein bisschen skeptisch sind, wie gut geht Linux auf irgendwelche Hardware, was soll ich für einen Grafikchip kaufen? Da sage ich normalerweise, mit Intel-Prozessor-Grafik ist man am besten dran. Letztendlich, Probleme gibt es aber überall, das hat Software so an sich und gerade bei Linux ist es vielleicht auch manchmal einen kleinen Tick häufiger, dass es Probleme gibt. Da gab es zum Beispiel eine Stromspartechnik in den Sandy Bridge-Prozessoren, das sind halt die bis vor kurzem aktuell waren von Intel. Das waren dann Core-i-Prozessoren mit einer vierstelligen Nummer, die mit 2 beginnt. Deren Grafikkern hat eine Stromspartechnik, die nennt sich RC6 und die hat der Linux-Kernel relativ lange nicht genutzt und hat dadurch ungefähr 3 bis 5 Watt, je nach Gerät, mehr Leistung verbraucht. Und diese 3 bis 5 Watt, das sind teilweise dann 30 bis 50% bei einigen Notebooks höhere Leerlaufleistungsaufnahme. Und dadurch ist die Akkulaufzeit dann auch gern mal plötzlich 1 Stunde oder 1,5 geringer gewesen. Das ist jetzt aber mit dem Kernel 3.4 behoben worden, auch schon im Kernel von Fedora 17 und Ubuntu 12.04. Das heißt, wer im letzten Jahr ein Notebook mit Intel-Prozessor gekauft hat, da wird bei diesen Distributionen die Stromspartechnik auch genutzt und diese Verschwendung ist damit sozusagen vorbei. Ein anderes Problem, was auch bei 3.4 behoben wurde, war ein Problem rund um Hibernate. Da gab es Speicherverfälschungen. Aber das sind jetzt nur mal so ein Beispiel, dass halt auch bei Intel nicht alles Gold ist. 3.4 hat auch noch gebracht ein paar Performance-Features und Verbesserungen für HDMI-Audio. Und zusammen mit den Treibern in Mesa 3D unterstützen die Intel-Grafikkerne auch alles Nötige für 3D-Beschleunigung mit. Und mit den aktuellen Mesa 3D-Treibern sogar für OpenGL 3.0. Jetzt kommt manchmal so ein bisschen, bei einigen Leuten stellt sich die Frage, was hat denn Mesa 3D damit zu tun? Das ist Folgendes, der Kernel liefert sozusagen nur einige Grundfunktionen für 3D-Treiber. Da muss sozusagen ein DRM-Treiber drinstecken. Da baut dann ein 3D-Treiber in Mesa 3D drauf auf, der mit einem 2D-Treiber in Xorg zusammenarbeitet. Und alle beide kommunizieren noch über eine lib-DRM mit dem Kernel. Das sind hier so die einzelnen Teile, die Intel zum Download anbietet. Das Ganze wird dann noch komplizierter, wenn man noch Videobeschleunigung einsetzen will. Dann braucht man noch bei Intel zum Beispiel die LibVA und den eigentlichen Treiber. Und da sieht man schon, einfach mal einen Grafiktreiber aktualisieren. Da muss man all diese Komponenten austauschen. Das ist nichts, was man mal eben innerhalb von 2 Minuten macht, sondern das kann gern mal 1 Stunde oder 2 in Anspruch nehmen, sofern alles gut läuft. Und gerade wenn man das erste Mal macht, kann es noch deutlich länger dauern. Wenn man schon Erfahrung hat, dann kann es aber auch deutlich schneller gehen. Hier ist so ein grober Aufbau, wie das Ganze aussieht. Unten ist halt der Kernel, wo die 3D-Treiber praktisch drin sitzen müssen. Die kommunizieren über die lib-DRM, Mesa 3D und Xorg. Und da sind in Mesa und in Xorg jeweils noch Treiber spezifisch für die Hardware drin. Die Videobeschleunigung habe ich hier rausgelassen, weil es die grobe Grafik auch so schon kompliziert genug ist. Um zum nächsten zum zweiten der drei großen Grafikchip-Hersteller zu kommen, AMD, da gibt es zwei Treiber, einmal einen proprietären und einen Open Source. Die Situation ist relativ komplex und eigentlich könnte man fast einen eigenen Vortrag machen, um das genau zu erklären. Aber im Folgenden gibt es sozusagen eine grobe Kurzbeschreibung. Beim Open Source Treiber ist AMD sehr bemüht. AMD-Entwickler arbeiten an diesen Treibern mit und bringen die vorwärts. Und gerade für ältere Karten ist die Unterstützung relativ gut. Entschuldigung. Es gibt da aber noch häufiger mal irgendwie Ecken und Kanten, wo es dann hakt als bei Intel. Aber es ist eigentlich relativ gut. AMD ist aber nicht so schnell, wie es Intel ist. Da gab es zum Beispiel letztens die Trinity-Prozessoren, die auf den Markt gekommen sind. Die sind Mitte Mai vorgestellt worden. Da ist der Support auch in den Kernel 3.4 eingezogen. Und passende XORG-Treiber auch vorgestellt worden vor ungefähr anderthalb Monaten oder Mitte März war es, zwei Monate. Dadurch sind diese Treiber in aktuellen Distributionen teilweise noch nicht enthalten. Das heißt, da muss man teilweise tricksen, um diese Treiber nachzuinstallieren oder warten, bis eine Distribution kommt, die diese Treiber mitbringt. Noch etwas komplexer ist es bei den Grafikkarten der aktuellen Radeon-Generation. Das ist die 7000er-Serie, 7700, 7800, 7900, auch Southern Island genannt, die Chips da drauf. Die ist mittlerweile ein halbes Jahr alt und die werden vom Open-Source-Treiber bislang gar nicht unterstützt. Es sind Treiber unterwegs, im Kernel ist was eingezogen, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis das alles richtig rund läuft, so nach aktuellem Stand. Das heißt, das wird erst mit den Distributionen, schätze ich mal, im Herbst dann einigermaßen gut gehen. Zu den Problemen, die ich eben schon angedeutet hatte, Power Management ist bei den AMD-Chips teilweise ein Problem, gerade bei Notebooks kann es teilweise interessant sein, den AMD-Treiber zu nutzen, weil der die Power Management-Features besser nutzt. Und mit dem Open-Source-Treiber ist es auch bislang nicht möglich, die Videobeschleunigungseinheiten zu nutzen, die moderne Karten bieten. Linux 3.5 gingen heute einige Änderungen ein, da waren zum Beispiel Verbesserungen für HDMI-Audio bei den 6000ern und 5000ern Radeons drin, das heißt, das ist auch was, da gab es bisher hier einige Ecken und Kanten, das wird sich jetzt mit dem Kernel 3.5 deutlich besser bessern. Der proprietäre Treiber, ich hatte ihn eben schon erwähnt, ist zum Beispiel, wie gesagt, besser bei Power Management. Die 3D-Performance ist auch deutlich besser und der unterstützt auch die aktuellen Chips. Der hat zum Beispiel auch die 7000er-Chips und meistens immer fast sofort unterstützt, wenn diese Karten vorgestellt worden sind. Das Problem mit dem proprietären AMD-Treiber ist, dass er mit den aktuellen Kernel-Versionen und X-Servern häufig nicht zusammenarbeitet, was zum Beispiel, wenn man Fedora einsetzt, was relativ neue Kernel-Versionen ausliefert, immer mal wieder zum Problem wird. Da kann man häufig die AMD-Treiber nicht einsetzen oder nur zeitweise oder man muss irgendwie tricksen, irgendwie einen älteren Kernel einsetzen oder solche Späße. Da bahnt sich jetzt auch noch eine größere Problematik an. Die AMD wird nämlich mit der Version 12.5 fallen lassen, die Unterstützung für die Karten der 2000er, 3000er und 4000er Serie. Das heißt, die wird man in Zukunft nur noch mit dem Open Source Treiber einsetzen können. Da der eigentlich relativ gut ist, ist das kein größeres Problem. Und wenn man unbedingt die proprietären Treiber einsetzen will, kann man auch hier noch Distributionen wie Ubuntu 12.04 einsetzen, die einen X-Server und einen Kernel mitbringen, der zu den proprietären Treibern, die derzeit noch aktuell sind, kompatibel ist. Nvidia ist der dritte große Grafikkartenhersteller, da ist die Situation ähnlich wie bei AMD. Es gibt halt auch einen Open Source und einen proprietären Treiber. Beim Open-Source-Treiber ist die Situation noch etwas komplexer als bei AMD. An der Entwicklung dieses Treibers beteiligt sich Nvidia nämlich nicht. Das heißt, einige Entwickler arbeiten da per Reverse-Engineering, gucken sich die Hardware an, gucken sich den Windows-Treiber an oder den Linux-Treiber, was der macht und versuchen das dann nachzubauen. Das klappt relativ gut. Ein Großteil der aktuellen Nvidia-Karten wird von diesen Open-Source-Treibern unterstützt, auch inklusive 3D-Beschleunigung. Ein paar Ausnahmen sind die Nvidia-Karten mit den Fermi-Chips der allerneuesten Generation. Das nennt sich dann GK119. Da gibt es im Wiki der Nouveau-Entwickler eine Tabelle, da kann man auch nachsehen, Und da steht bei diesen Karten zum Beispiel noch, dass man eine proprietäre Firmware braucht, die man aus dem proprietären Treiber sozusagen rausschneiden, rausoperieren muss. Das ist nicht ganz einfach, aber mit denen kann man dann auch 3D-Beschleunigung nutzen. Und die Nouveau-Entwickler sind auch immer dabei, die Unterstützung dafür nachzupflegen. Das heißt, eine Open-Source-Firmware für diese Karten wird es wahrscheinlich bald geben. Und dann werden diese Karten auch bei den zukünftigen Distributionen von Haus aus 3D-Beschleunigung bieten. Was auch gerade bei NVIDIA passiert ist bei den Open-Source-Treibern, ist die Unterstützung für die GTX 680. Das ist eine neue Grafikkartengeneration, die mit dem Kepler-Chip, die NVIDIA Mitte März vorgestellt hat. Und da war es so, dass nur ungefähr 8 Stunden, nachdem die Karten vorgestellt wurden, floss eine Änderung an dem Kernel-Treiber in den Kernel 3.4 ein, der diese Karte unterstützt. Das heißt, da hat es auch nur ein paar Stunden gedauert, bis der Kernel sozusagen diese Karte unterstützt. Aber zu dem Zeitpunkt noch unten war es reines Mode-Setting, das heißt zum Einstellen der Bildschirmauflösung sprachte der alles mit. 3D-Unterstützung beherrschte er zu der Zeit noch nicht. Die folgt jetzt mit Kernel 3.5. Da ist es dann aber so, da braucht man diese proprietäre Firmware. Und bis es da eine Open-Source-Firmware gibt, dauert das wahrscheinlich noch ein paar Monate. Was mit dem Open-Source-Treiber ein größeres Problem ist, ist die Lüfterregelung, die wird bei vielen Karten nicht unterstützt. Das heißt, wenn man eine Grafikkarte hat, die den Lüfter nicht autark regelt, ist es so, dass der Lüfter dann unter Linux häufig auf Hochtouren läuft. Das ist A, laut und B, für den Lüfter nicht gut. Das heißt, der geht dann häufig früher kaputt. Und da ist es dann doch häufig interessanter, den proprietären Treiber einzusetzen, selbst wenn man vielleicht gerne Open-Source-Treiber einsetzen möchte. Ein anderer Problembereich ist das Power-Management. Das wird von dem Open-Source-Treiber auch nicht ganz so gut unterstützt. Das heißt, in Notebooks ist es dann häufig auch interessanter, den proprietären Treiber einzusetzen. Der funktioniert eigentlich auch ganz gut. Da gibt es nicht so viele Probleme wie bei AMD. Auch mit neuen Kernen und X-Servern läuft der immer mal wieder zusammen. Ein paar Probleme gibt es da aber auch gelegentlich. Ich hatte letztens einen Kollegen, der wollte zwei Monitorbetrieb machen und den zweiten Monitor hochkant stellen. Und er sagte, ja, das mache ich natürlich mit dem proprietären NVIDIA-Treiber, der ist ja der beste und tollste und das wird schon gehen. Ging auch, war auch kein größeres Problem anfangs, aber er hat dann irgendwann gemerkt, dass das System ab und zu ganz langsam wurde. Und die Ursache dafür scheint irgendwo im proprietären Treiber zu stecken. Und der hat dann mittlerweile sozusagen gesagt, ja, okay, wenn das alles nicht geht, dann lasse ich das. Und hat es dann aber doch nochmal mit dem Intel-Grafikkern ausprobiert. Und da ging es ohne Probleme, interessanterweise. Ein anderer Problembereich, der sowohl für den Open Source als auch für den proprietären Treiber gilt, ist Optimus. Das ist eine Umschalttechnik zwischen Chipsatz oder Prozessorgrafik und einem separaten Grafikchip. Das findet sich in vielen neueren Notebooks. Das wird von Linux, von NVIDIA bislang nicht unterstützt. Einige findige Entwickler haben aber Tricks gefunden, wie man den proprietären Treiber so modifizieren kann, dass es geht. Und das geht mit der aktuellen Version von Bumblebee relativ gut. Man muss sich aber überlegen, wenn man ein Notebook kauft, ob das wirklich so eine gute Idee ist, weil das verkompliziert die Situation doch ein wenig und es kann mal schief gehen. Das heißt, da muss man sich überlegen, ob man das will und braucht, ob man sich damit rumärgern will. Eine richtig saubere Lösung im Kernel und im X-Server ist gerade in Entwicklung. Viele dieser Teile sind in Kernel 3.5 eingezogen. Bis das Ganze aber im X-Server, auch der das auch unterstützen muss, auch läuft, wird noch einige Zeit vergehen wahrscheinlich. Also frühestens mit den Distributionen im Herbst, wahrscheinlich eher mit denen, die erst im nächsten Jahr erscheinen werden. Was auch in Entwicklung ist, ist OpenCL-Unterstützung für die Open-Source-Treiber von AMD, Intel und NVIDIA. Das heißt, um den Grafikprozessor für Berechnungen, GPU zu nutzen. Da ist einiges im Gange, das scheint so langsam was zu werden. Ich denke, auch mit den Distributionen im Herbst wird das wahrscheinlich schon deutlich einfacher nutzbar sein als jetzt. Derzeit muss man da noch viel experimentelle Sachen einspielen. Netzwerk ist das nächste Thema. Da geht es weniger um Treiber, weil eigentlich alle Netzwerkchips für kabelgebundenes Ethernet von Linux normal so fast zum Erscheinen unterstützt werden. Manchmal braucht man halt einen sehr neuen Kernel, damit es geht. aber dass ich unter Linux einen Netzwerkchip gehabt habe, der gar nicht unterstützt wird, ist schon eine Weile her. Es kommt vor, aber es ist sehr selten. Da sind mehr Änderungen am Netzwerkstack. Da gab es zum Beispiel beim Kernel 3.1 Verbesserungen für ein IPSet. Das ist eine Variante, mit der man Firewall-Regeln deutlich besser anpassen kann als zuvor. In 3.3 sind viele Verbesserungen eingezogen. Ein Teaming-Treiber, um Netzwerkport zusammen zu bundeln. OpenVSwitch, das ist ein Software-Switch für Virtualisierungsumgebungen. Und da gab es einige Änderungen, die unter dem Stichwort Dynamic Queen Limits und Byte Queen Limits laufen. Das soll ein Buffer-Bloat genanntes Problem mindern. Da geht es darum, dass wenn man über das Netzwerk Daten austauscht, dass bei jeder Zwischenstation halt gepuffert wird und dadurch teilweise so lange Delays entstehen, dass die Verbindung in Straucheln kommt. Das ist eine sehr grobe Beschreibung jetzt. Und das ist etwas, wo die Kernel-Entwickler in letzter Zeit viele Veränderungen vorgenommen haben, um diese Probleme zu beseitigen. Die gibt es übrigens auch unter Windows. Und da kommt auch in dem Linux-Kernel 3.5 noch mehr. Das ist also was, wo die Linux-Entwickler wirklich auch jetzt mal ein Infrastrukturproblem an mehreren Stellen angehen. Das dauert eine Weile, bis das alles an seinem Platz ist, aber scheint, als würde das bald im Griff sein. Bei WLAN ist die Treibersituation mittlerweile auch recht gut, noch nicht so gut wie bei Netzwerktreibern. Es hängt ein bisschen vom Hardwarehersteller ab. Intel-WLAN-Chips werden relativ gut unterstützt, braucht man halt teilweise einen relativ neuen Kernel, weil Intel sich da an der Entwicklung beteiligt. Ähnlich ist es bei WLAN-Chips von Atheros. Bei Realtek und Ralink, machen teilweise schon länger Open-Source-Treiber, haben aber nicht so richtig gut mit den Kernel-Entwicklern zusammengearbeitet. Deswegen haben die Treiber teilweise Probleme gehabt bei der Zusammenarbeit mit dem Network-Manager oder waren nicht im Kernel, man musste sie nachinstallieren und. Beide Firmen haben das aber mittlerweile so ein bisschen gemerkt, das geht so nicht und arbeiten jetzt enger mit den Kernel-Entwicklern zusammen. Deswegen werden neue Chips mittlerweile relativ gut unterstützt. Teilweise mit einer gewissen Verzögerung oder eben nur mit den neuesten Kerneln. Und bei älteren Chips kann es aber manchmal noch ein bisschen hakelig sein. Ähnlich ist es bei Broadcom. Die hatten lange gar nichts gemacht oder mit einem proprietären Treiber versucht, die Nutzer glücklich zu machen. Das ist vor ungefähr anderthalb Jahren haben sie das aber auch aufgegeben und versucht, sich an der Kernelentwicklung zu beteiligen. Das hat ein bisschen gedauert, bis da die Abstimmung stimmte. Und die Distributionen, die jetzt rausgekommen sind, haben halt einen Open-Source-Treiber von Broadcom dabei, der die aktuellen Chips relativ gut unterstützt. Der hat am Anfang noch so ein paar Schwierigkeiten gehabt, aber das scheint auch mittlerweile behoben worden zu sein. Und ältere Chips wurden von einem Treiber schon gut unterstützt, den Open-Source-Entwickler entwickelt haben. Das heißt, da ist auch vieles, was mittlerweile einfach so geht. Das heißt, alle fünf großen Hersteller von WLAN-Chipsatz arbeiten jetzt eng mit den Kernel-Entwicklern zusammen und die Situation ist schon gut und wird bald wahrscheinlich noch viel besser werden, sodass einfach WLAN kein größtes Problem ist, während vor 3 oder 4 Jahren es eigentlich häufig noch war, dass man irgendwie mit Treibern rumbasteln musste, um WLAN-Chips zum Laufen zu kriegen. Im Storage-Bereich tut sich auch viel. Da war zum Beispiel viel beim Thin-Provisioning. Da geht es darum, dass praktisch ein Server mehr Speicherplatz exportiert, als er vorrätig hat. Das ist in großen Umgebungen recht interessant. Da sind die Device Mapper bei Kernel 3.2 was eingezogen, um das zu ermöglichen. Das ist jetzt die lange Geschichte sehr, sehr kurz erzählt. Wer da was nachlesen will, sei auf das Kernel Log auf Heise Online verwiesen. Da ist das ein bisschen näher ausgeführt. Wo sich auch viel getan hat, ist beim Software RAID Stack. Da gab es zum Beispiel beim Linux Kernel 3.1 Bad Block Management. Das heißt, wenn man auf Festplatten defekte Bereiche hatte, dass der RAID Code dann durch nicht so schnell auf die in Probleme läuft. Ich wollte jetzt gar auf die Fresse fällt, aber das sollte ich, glaube ich, wenn ich hier oben stehe, nicht sagen. Bei Kernel 3 kam dann noch hinterher eine Technik, um Datenträger, die Bestandteil eines RAIDs sind, auszutauschen und dabei die Gefahr von Ausfällen zu verringern, indem die Daten erst kopiert werden, bevor man den alten Datenträger rausnimmt, um zu vermeiden, dass aus den redundanten Daten praktisch der neu eingesteckte Datenträger rebuildet wird. Das ist auch was ganz Interessantes. Was im Blockmanagement in Entwicklung ist und viel in Diskussion ist, ein Bcash genanntes Framework derzeit. Da geht es darum, praktisch eine SSD vor eine Festplatte zu schalten und diese SSD als Cache zu benutzen. Da gibt es noch verschiedene Ansätze. Ich glaube, gestern im Storage-Track hat Hannes, ist Hannes überhaupt da? Offenbar nicht. Hat Hannes Reinecke von SUSE eine Lösung für den User Space vorgestellt, die sowas kann. Im Kernel-Bereich wird halt das Bcache diskutiert. Da muss ich mal zeigen, wo da die Reise hingeht. Das ist sicher was, wo im nächsten Jahr irgendwas passieren wird, weil das eine Technik ist, an der sehr viele Interesse haben, um zum Beispiel auch bei einer Datenbank die Hotspots, dass die auf der SSD liegen und die anderen Daten auf der Platte dahinter. Dateisysteme ist auch was, wo sich viel tut. Gerade ButterFS hat sich in letzter Zeit viel getan. Da gab es zum Beispiel bei Kernel 3.2 eine Funktion, um Beschädigung am Rootknoten zu beseitigen. Bei Kernel 3.3 folgten Funktionen, um bei Raids eine Migration zu erlauben, meinetwegen von einem Raid 1 auf ein Raid 10 oder die Daten anders auszulagern im ButterFS. Dateisystem. Kernel 3.4 hat kürzlich einige Performance-Verbesserungen gebracht und besseres Handling beim Auftreten von Fehlern. Da tut sich also mit jeder Version immer einiges. Die RAID 5.6 Unterstützung fehlt immer noch. Die ist schon lange in Entwicklung. Es gab so ein paar Andeutungen, ob die in Linux 3.5 einfließt. Das ist bisher noch nicht passiert. Es könnte sein, dass das in den nächsten Tagen passiert. Das muss sich zeigen. Zum Entwicklungsstand von ButterFS. ButterFS ist immer noch experimentell gekennzeichnet im Kernel, wird aber von einigen Distributionen unterstützt. Das sind vor allen Dingen SUSE Linux Enterprise oder SLI kurz und unterstützt es ab der Version 11 Service Pack 2 und Oracle unterstützt es mit einem Unbreakable Enterprise Kernel für sein Oracle Linux 5 und 6. Red Hat als anderer großer Mitspieler im Enterprise-Markt unterstützt ButterFS aber noch nicht. Es wird auch mit der derzeit in Entwicklung befindlichen Version 6.3 wohl nicht ändern. Gucken vielleicht 6.4 oder 6.5 oder dem parallel entwickelten 7 wird sich, ob da was passiert. Aber die warten wahrscheinlich auch erst ab, bis ButterFS in Fedora einmal ausgetestet ist und oder sich anderweitig bewährt hat. Ein großes Problem bei ButterFS ist nämlich noch ein ordentliches Tool zum Prüfen und Reparieren von ButterFS-Dateisystemen, also ein ButterFS-Check, FS-Check-Programm. Es gab lange ein einfaches, ist mittlerweile, das nur so ein paar Sachen konnte. Ein verbessertes ist dann im Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres erschienen, aber noch nicht offiziell freigegeben. Das findet sich eben in den SUSE und Oracle-Versionen, die ich eben erwähnt habe, die liefern das mit. Fedora liefert das jetzt bei Fedora 17 auch mit. Das heißt, es taucht jetzt in der Distribution auf, muss sich aber noch zeigen, wie gut es wirklich in der Lage ist, ein beschädigtes ButterFS zu reparieren. X4 als etabliertes Betriebssystem oder wird als etabliertes Betriebssystem angesehen, ist es sicherlich auch. Die Sache ist die, es wird aber durchaus noch weiterentwickelt. Bei Kernel 3.2 gab es zum Beispiel eine Funktion, um größere Bereiche zu clustern, zusammenzulegen, um die Verwaltung zu vereinfachen. Das ist für Server, die große Datenmengen stemmen, teilweise interessant. Kernel 3.3 brachte eine Struktur, brachte Funktionen, um die Größenänderungen zu beschleunigen. Und die interessanteste Änderung ist wohl die kürzlich im User Space passierte. Das waren die X2-Werkzeuge, ich sage jetzt X2-Werkzeuge, weil das Programm so heißt, X2-Prox. In Wirklichkeit sind die aber auch für X2, X3 und X4, die unterstützen, nämlich seit der Version 1.4.2, die vor ungefähr 3 Monaten erschienen ist, Datenträger, die größer sind als 16 Terabyte. Vorher war das praktisch sehr schlecht zu handhaben, weil diese User-Space-Tools zum Beispiel beim Prüfen von Dateisystemen sehr viel Speicher brauchten und solche Späße. Jetzt soll sich X4 dadurch auch so für Datenträger bis zu 100 Terabyte eignen. 100 Terabyte ist aber eine Schätzung. Ich weiß nicht, ob das jemand ausprobiert hat. Aber dadurch stößt X4 halt auch noch in größere Bereiche vor, während alle Welt aber so ein bisschen gesagt hat, ButterFS ist das Dateisystem der Zukunft. Es gibt auch noch viele weitere Veränderungen, die da in der Mache sind. Da ist Inline-Data in den iNodes, Snapshots, Metadata-Checksumming, X3 ist also keineswegs ein fertiges Dateisystem, da passiert noch einiges. Auch bei XFS gibt es immer wieder Verbesserungen. Da wurde vor ungefähr einem Dreivierteljahr ein Metadatenflaschenhals behoben. Dadurch soll es noch ein wenig besser skalieren bei bestimmten Zugriffsszenarios. Letztendlich ist es dadurch so, dass meines Erachtens wir jetzt in eine Zeit kommen, wo man einfach sehr von der Situation entscheiden muss, welches dieser drei Dateisysteme das beste ist. XFS war ja lange zum Beispiel angesehen als das High-End-Dateisystem für große Datenträgermengen. Letztendlich hat sich daran nichts geändert, aber was früher große oder riesige Datenträgermengen sind, ist heute nicht mehr so unnormal. Deswegen ist XFS vielleicht in einigen Stellen doch wieder interessanter geworden. ButterFS muss ich halt teilweise noch beweisen. Es gibt auch bekannte Einsatzszenarien, wo es nicht so toll ist. Und X4 ist halt das Ausgereifte und das Bekannte, aber hat an einigen Stellen auch Schwächen. Da muss man halt wirklich situationsabhängig gucken, meinetwegen bei Servern genau das richtige Dateisystem ist. Für den Heimnutzer auf Notebooks oder Desktops ist es wahrscheinlich auf absehbarer Zeit erstmal nochmal X4 und ButterFS, wenn es gereift ist. Architekturunterstützung ist auch etwas, wo sich bei jeder Kernel-Version was tut. Da könnte man jetzt viel erzählen, das wird aber schnell speziell. Da gab es zum Beispiel viele Aufräumarbeiten im ARM-Code, also in der Unterstützung für ARM-Prozessoren. Da arbeiten die Entwickler auch darauf hin, praktisch ähnlich wie in der x86-Welt, dass man eine Distribution mit einem Kernel erstellen kann, der auf verschiedenen ARM-Systemen bootet. Bislang ist es meist so, dass ein Kernel nur auf sehr wenigen ARM-Systemen bootet, weil der Kernel sehr spät Informationen für die Hardware-Ausstattung dieser Systeme mitbringen muss. Da wird also gearbeitet und da ist noch sehr viel zu tun, aber es wird deutlich besser. Was viel Aufsehen erzeugt hat bei Kernel 3.4 ist ein X32 genanntes ABI, wo man praktisch die Vorteile von 64-Bit-CPUs nutzen kann, aber den mit 64-Bit-Betrieb einhergehenden Speicherverbrauch ein wenig vermeiden kann. Möglicherweise wird das auch auf Desktop-Distributionen genutzt. So wie es aussieht, ist es aber derzeit eher für den Embedded-Bereich gedacht oder Mobil-Bereich, weil da halt mittlerweile mehr als 4 GB Speicher teilweise verbaut werden, die sich mit 32-Bit-Kernel relativ schlecht ansprechen lassen. Gleichzeitig brauchen die Programme aber häufig nicht so viel Adressraum. Da ist dieser Mischbetrieb ganz ein guter Zwischenweg, um sozusagen die Vorteile von 64-Bit zu nutzen, aber die Nachteile da zu vermeiden. Virtualisierung ist auch etwas, wo sich viel tut. Der Kernel bringt jetzt alles Wichtige mit, um mit dem Xen-Hypervisor zusammenzuarbeiten. Das hat sehr lange gedauert. Wie weit sich der Virtualisierungsmarkt im Linux-Bereich davon noch verändern wird, muss ich zeigen. KVM ist da mittlerweile die Lösung, die zum Beispiel bei Red Hat eindeutig bevorzugt ist. Bei Red Hat 6 wird auch Xen schon gar nicht mehr mitgeliefert. Es muss sich zeigen, wie SUSE und Oracle da weitermachen, die derzeit auch noch Xen in ihren aktuellen Produkten einsetzen. KVM tut sich auch einiges. Das sind sehr viele Feinoptimierungen, um die Performance zu verbessern. Es sind nicht mehr so Riesenschritte, wie man das am Anfang bei KVM gesehen hat, sondern mehr so Details. Zum Beispiel bei 3.4 kam eine neue Infrastruktur, um Datenträger an Gäste weiterzuleiten. Das nennt sich WirtIO SCSI. Das soll ein bisschen besser funktionieren für Großinstallationen, um einen Datenaustausch mit möglichst wenig Overhead zu erlauben zwischen Gast und Host. Was auch noch ganz interessant ist, mit Kernel 3.4 haben die Hyper-V-Treiber von Microsoft die Staging-Einstufungen verlassen, abgelegt. Das heißt, sie gelten jetzt als reguläre Treiber und nicht mehr als eine Vorstufe mit Qualitätsmängeln. Dadurch dürfen sie auch in Distributionen auftauchen, die solche Treiber teilweise meiden. Wo sich auch viel tut, ist die Container-Virtualisierung. Da wird bei Kernel 3.5 wahrscheinlich noch was folgen, um die Absicherung noch zu verbessern. Und im User Space hat es da letztens eine Änderung an libvirt gegeben, mit der sich recht einfach Sandboxes aufsetzen lassen. Das geht sowohl mit den Containern, also die man dann im User Space typischerweise über das Framework LXC, kurz für Linux Containern, nutzt. Und libvirt kann das aber auch mit KVM, ohne dass man extra ein Gastsystem aufsetzen muss. Mal gucken, ob sich diese Lösung groß durchsetzt. Im Sicherheitsbereich tut sich auch immer wieder was. Da die Zeit langsam knapp wird, erwähne ich jetzt nur mal eine in 3.4 eingeflossene Neuerung. Das war ein YAML genanntes Security-Modul, was den Ptrace-Call blocken kann. Der wird benutzt unter anderem bei S-Trace oder beim Debugging mit GDB, um in den Speicher andere Prozesse reinzuschauen. Dadurch kann aber praktisch kann man auch unter Umständen irgendwelche Passwörter oder andere sensitive Daten ausspähen. Deswegen wurde dieses Security-Modul sozusagen gebaut, um solche Einblicke zu vermeiden, damit nicht ein Prozess eines Nutzers in einen anderen Prozess desselben Nutzers reingucken kann. SE Linux bietet aber sowas Ähnliches. Tracing und Debugging ist auch was, wo sich sehr viel tut. Da ist eine interessante Änderung, die sozusagen letzte Nacht in den Kernel eingezogen ist, in den Kernel 3.5, U-Probes. Das ist eine Infrastruktur, um User-Space-Tracing zu ermöglichen. Das kann man dann entweder mit dem Perf-Programm machen, das Bestandteil des Kernels ist, beziehungsweise auch mit Programmen wie SystemTab, die der ein oder andere vielleicht schon kennt, die bisher auch eine andere Infrastruktur aufgesetzt haben. Memory Management, sehr viele Feinverbesserungen, die sich da tun, auch zu viel, um es hier alles zu erwähnen. Da gab es vor allen Dingen größere Probleme, die zu Rucklern geführt haben, wenn man teilweise Images auf langsame USB-Sticks geschrieben hat. Das wurde aber jetzt kürzlich behoben. Power Management ist auch etwas, wo sich sehr viel tut. Letztendlich ist da schon Infrastruktur für viele Dinge im Kernel. Die Distribution nutzen ist teilweise aber noch nicht so richtig gut. Dadurch ist da immer noch viel Optimierungspotenzial. Also wer seine Akkulaufzeit von Linux auf ein Notebook verlängern will, sollte sich da nochmal ein bisschen genauer beschäftigen, zum Beispiel mit dem Programm PowerTop, was gewisse Funktionen einschalten kann, die Distribution noch nicht automatisch nutzen. Treiber tut sich sehr, sehr viel, was den einen oder anderen vielleicht interessiert, der aus dem Embedded-Umfeld kommt. Die Treiber für Industrial I.O., I.O. nennt sich das, werden mit Kernel 3.5 auch die Staging-Einstufung ablegen und als Standardtreiber im Kernel mitgeliefert und dadurch wahrscheinlich auch in die Distribution auftauchen. Da die Zeit knapp wird, gehen wir da mal rüber und gehen, glaube ich, mal ganz schnell hierhin. Jetzt kommt nochmal so ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe jetzt in den letzten 42 Minuten so die wichtigsten Bereiche erwähnt. Es gibt noch viel, viel mehr Details, wer sich damit beschäftigen will. Ich schreibe halt das Kernel-Log auf Heise Open. Das ist beschäftigt sich teilweise, hier ist eins davon mit allgemeinen Dingen, die im Kernel und im Umfeld passieren. Hier war es zum Beispiel die ALSA-Treiber und eine Software-Suspend-Lösung. Das ist also eher so kernelnah und da werden dann teilweise auch User-Space-Änderungen erwähnt. Zudem gibt es noch diese Kernel-Logs auf Englisch. Hier ging es halt um diesen Hibernate-Bug, den ich eben erwähnt hatte bei Intel. Dann gibt es noch Kernel-Logs, die beschreiben, was bei neuen Kernel-Versionen neu ist. Das mache ich meistens in einer Serie von Artikeln, weil das sehr viel Informationen sind, um es ein wenig in kleineren Happen zu aufzuteilen, die besser verdaulich sind. Letztendlich solche Informationen, wie ich sie liefere, gibt es aber noch detaillierter auf der Webseite Linux Weekly News. Das ist eine englische Webseite. Die macht dann zu vielen Bereichen, wo ich dann vielleicht ein oder zwei Absätze schreibe in meinem Kernel-Logs auf NCT oder Heise Open, Heise Online, schreiben die dann einen ganzen Artikel. Das heißt, wer es genau wissen will, findet die Informationen da. Und zu neuen Kerneln gibt es dann auch die Webseite Kernel Newbies. Die hat halt einen etwas anderen Blick auf die Dinge, was ja auch manchmal nicht schlecht ist. So, das ist alles auch nicht so wichtig. Es gibt nochmal so einen groben Überblick. Ich glaube, ich bin gar nicht dazu gekommen, alles anzusprechen. Die Zeit ist knapp. Hat noch irgendwer Fragen? Für eine ist vielleicht oder zwei ist noch Zeit. Sonst hatte ich eine Stunde. Und selbst bei einer Stunde habe ich schon mal 12 Minuten überzogen, sehr zum Ärger dessen, der nach mir dran war. So, jetzt komme ich mal nach vorne. Das Mikro müsste funktionieren.
Was ist unter diesem Industrial I.O. zu verstehen? Was ist da enthalten?
Jetzt kommen wir an den Problem, dass es so viele in das Problemfeld, was ich als Kernel-Lock-Autor habe. Es gibt so viele Dinge, die man mit Computern machen kann, und selbst ich kann mich nicht in alle einschauen. Und da ich das mit dem Industrial I.O. erst vorgestern passiert ist, habe ich mich noch nicht eingelesen. Soweit ich weiß, ist zufällig jemand. Ich glaube, es ist für Industriesteuerkarten. Ja.
Soweit ich weiß, geht es bei Industrial auch im Wesentlichen um Möglichkeiten, den Treiber in den User Space zu verlegen. Also sprich, damit ich, es geht im Wesentlichen um IP Protection. Also ich kenne das von meinem professionellen Umfeld auch ganz gut. Da ist immer die Frage, bringe ich irgendwas in den Treiber, in den Kernel rein, oder kann ich es im User Space behalten? Und die Grundidee von dem Industrial Auer ist, ein Framework anzubieten, womit ich in den User Space meine Funktionalität reinpacken kann, die ich in den Treiber ursprünglich hatte. Ich gebe es gleich noch weiter an Sie.
Tut mir leid, nee, das handelt sich, glaube ich, um UIO, was Sie erklärt haben. User Space IO, bei Industrial IO geht es darum, kleine AD-Wandler und andere Dinge im User Space auslesen zu können.
Ich werde sicherlich auf Heise Open noch was dazu schreiben, was es dann genau ist. Da ich jetzt nicht überziehen will, bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren nicht so viele Details, dass alle erschlagen sind. Wie gesagt, wer doch mehr Details will, findet die auf Heise Open. Viel Spaß noch auf dem Linux-Tag. Als nächstes kommt Wolfram gleich hier mit You Can Make the Kernel Better Part 2. Ja, da geht's drum. Ja, findet sich gleich.